Heute im Dialog Alexander Kähler mit Markus Söder.
Dem bayerischen Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Ex-Generalsekretär der CSU mit legendärem Ruf. In Ihrer Partei, Herr Söder, gibt es im Moment ein großes Stühlerücken. Müssen wir denn vor den Staatsminister bald auch ein Ex setzen oder gefällt Ihnen Ihr Job so gut, dass Sie ihn noch eine Zeit lang behalten wollen?
Na gut, letztlich wird das ja entschieden nach der Wahl im Landtag des Ministerpräsidenten, stellt er dann sein Kabinett zusammen, da wird man sehen, aber ich bin nun nach wie vor der jüngste Minister im bayerischen Kabinett, bin Vorsitzender der Metropolregion in Nürnberg bei uns und deswegen glaube ich schon, dass ich, sagen wir mal, noch ein Stück weit Verantwortung übernehmen kann, aber in welcher Stelle und in welcher Form, das wird sich dann zeigen, das entscheidet letztlich nur einer und der Ministerpräsident. Ich arbeite halt einfach an dem Platz, an dem mich die Partei stellt und an dem man mich auch braucht und dem man auch glaubt, dass man meine Fähigkeiten und mein Wissen und meinen Einsatz nutzen kann.
Wie haben Sie eigentlich den 28. September dieses Jahres erlebt? So gegen 18 Uhr, die Prognosen für die Landtagswahl kamen. Man hat ja lesen können, viele in Ihrer Partei, die sind regelrecht in Schockstarre verfallen. Haben Sie dieses Ergebnis schon geahnt? Waren Sie da etwas gefasster?
Also ich habe, sagen wir mal so, ich habe die Tage vorher das schon gespürt. Man hat es die Tage schon gespürt, dass die Stimmung nicht so optimal ist. Man hat auch die Woche davor spürt man ja so ein bisschen, ob es nochmal einen Schub nach oben gibt oder eher das Gegenteil der Fall ist. Ich war schon unsicher, aber mit dem Ergebnis habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, wenn es schlimm kommt, werden so 46, vielleicht 47. Und ich habe dann ja die ersten Prognosen schon vor 18 Uhr deutlich bekommen, gegen 16 Uhr ungefähr. Und da war ich schon entsetzt. Und es ging dann den Nachmittag über eher nochmal nach unten. Die ersten Ergebnisse, die man so gehört hat, waren so 45 und dann plötzlich war man bei 43. Mhm. Das war schon ein Schock und es war ein Entsetzen und am Anfang hat man es nicht glauben können. Aber das hat sich natürlich dann im Laufe der Zeit verstetigt und leider dann auch bestätigt.
War dieses Wahlergebnis unvermeidlich, unausweichlich?
Also man wird das nochmal genau analysieren müssen. Es hat eine Fülle von Gründen letztlich gehabt, was dieses Wahlergebnis begründet hat. Ein Teil der Leute wollte uns einfach einen Denkzettel verpassen. Es ist ganz einfach spürbar, denn es ist ja nicht so, dass die SPD oder die Grünen gewonnen haben in der Bayerischen Landtagswahl, was erkennbar bedeuten würde, dass sie einen komplett anderen Inhalt von Politik wollten, sondern sie sind ausgewichen. Sie sind ausgeglichen vor allem auf die Freien Wähler beispielsweise. Und die Freien Wähler bedeuten ja nichts anderes, als zu sagen, so in der Form liebe CSU nicht. Die sind bürgerliche Wähler gewesen, die anders gewählt haben. Und deswegen ist auch diese Wahl und die Wahlanalyse so wichtig, denn wir müssen eines wissen. Wir haben jetzt personelle Konsequenzen gehabt und gezogen. Aber das allein ist es nicht, sondern wir müssen auch inhaltlich uns überlegen, ob wir uns richtig aufgestellt haben. Wir müssen uns überlegen, ob der Stil der Kommunikation richtig war. Und am Ende muss eines rauskommen, kein einfaches Weiter-so, sondern ein Neudenken von Politik.
Wenn es ein Denkzettel war, dann besteht ja Hoffnung. In manchen Kommentaren und Analysen hat man aber gelesen, die CSU gehe mit ihren 43,4% nur den Weg alles Irdischen. Ihr bleibt nicht erspart, was anderen Parteien schon widerfahren ist. Die CSU wurde einfach auf Normalmaß gestutzt, weil in einer Patchwork-Gesellschaft, einer Gesellschaft, die sich immer weiter ausdifferenziert, immer individueller wird, da sind Wahlergebnisse von 55-60% auch in Bayern Illusionen.
Sicher spielt die Veränderung der Gesellschaft eine Rolle. Als Günter Beckstein und Edmund Stoiber in den Landtag gezogen sind, 1974, da waren ungefähr 9 bis 10 Millionen wahlberechtigt in Bayern. Heute haben wir weit mehr als 12 beispielsweise, also Bürger haben wir weit mehr als 12 Millionen Bürger. Da hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert. Trotzdem glaube ich, dass die Bindekraft einer Volkspartei nach wie vor möglich ist. Und wenn man sieht, dass das bürgerliche Potenzial in Bayern nach wie vor bei 60% liegt, also wenn man Freie Wähler, FDP und uns zusammenrechnet, kommt man locker auf 60%. Dann zeigt
aber
sich
eben
das
nicht für die CSU.
Richtig. Dann zeigt sich aber, dass natürlich das ein Potenzial wäre, das für uns gewinnbar wäre. Die FDP hat in Bayern ihr Maximum ausgeschöpft. Was hängt auch ein Stück mit großer Koalition zusammen? Also Verdruss beispielsweise des Mittelstandes ein Stück weit über die große Koalition. Apotheker, freie Ärzte, freie Berufe allgemein. Das ist das Teil der FDP. Aber dann immer ein ganz großer Prozentsatz, vor allem im ländlichen Raum, die bislang traditionell CSU gewählt haben, die jetzt bei den Freien Wählern war. Das heißt, da ist durchaus noch die Möglichkeit, die Leute zurückzugewinnen. Wir müssen uns halt darauf einstellen, unsere Politik auch neu zu definieren, um die Menschen wieder zurückzugewinnen.
Diese Krise der CSU, die jetzt gipfelt in diesem Wahlergebnis, wann ist da eigentlich der Anfang zu datieren? War das der Rückzug von Edmund Stoiber aus Berlin im Herbst 2005? Ging es damit los?
Also man muss das insgesamt nochmal sehen. Das sind eine Fülle von Gründen, die über die letzten 5 Jahre waren. Da waren sicherlich engagierte Reformen, die wir in Bayern gemacht haben. Zum einen, da hat natürlich was damit zu tun, dass wir seit 2005 auch in der inneren Partei eine Gärung hatten. Sie dürfen nicht vergessen, wir hatten seit dem Rückzug 2005 2 Jahre auch sehr viel Streit. Eine heftige Bewerbung ohne Parteivorsitz im letzten Jahr mit 3 Kandidaten und so weiter und so fort. Bis hin natürlich zu einer Reihe von Entscheidungen, das Rauchverbot, das dann vielleicht so als Gipfel von vielen Leuten gesehen wurde, der etwas abgehobenen, eines abgehobenen Politikstils an den Leuten vorbei. Alles zusammengenommen macht das aus, aber man muss es nochmal genau analysieren und die richtigen Konsequenzen ziehen. Ich warne da mal vor Schnellschüssen, denn Strauß sagte ja, schlimmer als ein schlechtes Wahlergebnis ist die falsche Analyse, weil dann zieht man nämlich auch die falschen Schlüsse für die Zukunft daraus. Ich glaube, wir können viel zurückholen, wir können viel gewinnen, vor allem, wenn wir eines schaffen. Ich glaube, dass der Grundfehler war, das gilt aber nicht nur für uns, das gilt auch für alle, vielleicht auch für die gesamte Union, dass wir in der Vergangenheit uns zu hilflos oder untätig bei großen Fragen gezeigt haben. Also wir haben beispielsweise, wenn es um jetzt die Finanzfragen geht oder um die Energiesicherheit, gesagt, das sind globalisierte Märkte, da können wir relativ wenig tun, überlassen wir dort das Spiel eher den freien Kräften, haben aber umgekehrt, wenn es um das persönliche Lebensbereich der Bürger geht, ob die Frage, wo darf man seinen Hund ausführen, ob man rauchen darf, ob man bei den Mittelständlern mit neuen Antidiskriminierungsvorschriften in das Leben schwört, da war Politik stark im Kleinen, hat den Menschen sozusagen viel auferlegt, sie zum Teil auch furchtbar genervt. Aber bei den großen zentralen Fragen haben wir häufig das Spiel anderen überlassen. Das, glaube ich, ist der eigentlich intellektuell strategische Punkt, über den man nachdenken muss, wie man das wieder ändert.
Politik wird von Menschen gemacht. Das heißt, dafür sind auch Menschen verantwortlich. Was muss ich denn Edmund Stoiber zurechnen lassen bei diesem Wahlergebnis? Was fällt auf ihn zurück?
Also Edmund Stoiber hat jetzt als Ehrenvorsitzender beispielsweise der Partei gerade im letzten Jahr ja sich sehr eingebracht, um das alles zu unterstützen und den Übergang ordentlich zu managen. Ich glaube, es ist jetzt ein Fehler, wenn man, das gilt übrigens auch für Günter Beckstein und Erwin Huber, wenn man
die versucht, Frage gewesen,
wenn man versucht, diese ganzen Dinge so, ich glaube, wir haben alle gemeinsam ein Ergebnis zu tragen. Es ist ja nicht so, dass die Beschlüsse im Landtag von einem getroffen wurden oder von zwei, sondern wir haben in allen Dingen mitgemacht und wir haben auch in der ganzen Legislaturperiode viele Reformen gemacht, die auch richtig waren. Es waren viele Reformen dabei, die Bayern enorm vorangebracht haben. Nicht umsonst haben wir ja mit Abstand den besten Status in der Wirtschaft. Nicht umsonst haben wir mit Abstand den besten Status in der Sicherheit. Nicht umsonst sind wir, was die Frage Bildung und Ausbildung betrifft, mit ganz oben. Die Frage ist, ob wir an der einen oder anderen Stelle der Kommunikation, aber auch am Tempo und der Geschwindigkeit der Umsetzung vielleicht viele Menschen am Wegrand haben stehen lassen. Das ist also das, wo wir uns überlegen müssen, was wir besser machen und wo wir den Menschen mehr Sicherheit geben. Der Wunsch nach Sicherheit ist heute größer als der Wunsch nach schneller Reform. Da muss man, glaube ich, wieder ein ausgewogenes Verhältnis finden.
Die meisten von uns verlieren heute zum ersten Mal in ihrem politischen Leben. Das sagte am Wahlabend der frühere bayerische Justizminister Alfred Sauter. Muss die CSU Demut lernen?
Eigentlich haben wir die Demut immer gehabt. Deswegen haben wir auch immer einen riesen Respekt gehabt vor den 50 plus X. Vielleicht waren wir nach der Zweidrittelmehrheit etwas zu sicher. Die Zweidrittelmehrheit, die der größte Erfolg war, den eine Partei in Deutschland demokratisch je erreicht hat, der zwar ein unglaublicher Erfolg war, der hat uns vielleicht etwas zu selbstsicher gemacht. Wir hatten ja gar keine Opposition mehr im Landtag, de facto, sodass wir uns eigentlich die Opposition selbst gemacht haben und natürlich auch ein Bild hinterlassen haben. Und das ist auch ein Grund. Die CSU war in allen Umfragen der letzten Jahre nicht mehr so die geschlossene Partei für die Bürger, wie sie früher war, sondern wir haben den Eindruck vermittelt, wir streiten eigentlich nur noch. Eine Partei, die streitet, gerade die Bürgerlichen, die ist nicht sehr attraktiv für die Wähler. Auch das ist einer der Gründe. Und ich glaube, dass diese Demut der Wähler uns jetzt gezeigt hat. Der hat uns gezeigt, wir müssen zwar Verantwortung übernehmen für das Ergebnis, wir müssen uns aber auch was überlegen. Also ein einfaches Weiter-so wie bislang geht nicht, sondern wir müssen auch Inhalte überprüfen. Wir müssen zum Beispiel in einer solchen Koalition auch überlegen, dass wir uns nicht auf eine Insel des Altkonservatismus zurückziehen und sagen, wir verteidigen jetzt einfach etwas gegenüber FDP beispielsweise, sondern wir müssen uns auch überlegen, wie in dieser neuen Zeit der nächsten 5 Jahre wir unseren Stempel von der Liberalitas Bavariae, unseren Stempel von einer modernen bürgerlichen Politik, wie wir den aufdrücken können.
Das heißt, das Regieren in Bayern wird für die CSU ungemütlicher.
Na klar, eine Koalition macht viel weniger Spaß als allein regieren und ist natürlich auf der anderen Seite auch viel schwieriger, weil man mit ganz anderen Profilierungsmechanismen, mit ganz anderen Abstimmungsmechanismen rechnen muss. Aber der Wähler hat entschieden. Das Wählervotum ist eindeutig und jetzt hilft es auch nichts zu jammern, sondern man muss sich auf eine neue Situation einstellen. Schwierigkeiten haben andere auch. Für uns ist die eigentliche Schwierigkeit, an der wir arbeiten müssen, ist, wie wir unseren eigenen Mythos, nämlich die starke Vertretung Bayerns in der Welt, in Deutschland und Europa, wie wir das auch weiter kraftvoll schaffen. Das ist die eigentliche Herausforderung, denn davon lebt die CSU. Das ist auch letztlich ihr Alleinvertretungsanspruch, der sicherlich etwas geschmälert wird durch eine Koalition. Aber da müssen wir sozusagen auch die besondere Eigenart bayerischer Politik und bayerischer Lebensart auch in Deutschland dokumentieren.
Zu diesem Mythos gehört ja auch bisher oder gehörte bisher auch ein kraftvolles Regieren. Dazu zählte auch, dass die CSU manchmal so ein bisschen nach dem Prinzip verfahren ist, viel Feind, viel eher. Das hat die Kampfkraft noch mehr gestärkt. Ist denn das eine Strategie, die man jetzt überdenken wird?
Ich glaube, dass die Strategie nicht nach dem Motto ist, wir prügeln uns jetzt einfach mal so um das Prügeln zu finden. Es geht ja um Inhalte. Derzeit ist ja ein aktuelles Thema die Erbschaftssteuerreform beispielsweise. Da hat man so den Eindruck, dass Freunde aus der CDU, aber der Koalitionspartner der SPD einen schnellen Abschluss wünschen. Drängt auch in der Tat die Zeit. Nur, wir haben im Koalitionsvertrag etwas verhandelt gehabt, ausgehandelt gehabt und wir wollen, dass das eingehalten wird. Wir wollen sozial gerechte Erbschaftssteuer. Schauen Sie, bloß weil die Immobilienpreise unterschiedlich sind, kann es nämlich bedeuten, bei dieser jetzig vorliegenden Entwürfen, dass ein Rentner-Ehepaar beispielsweise in Altbayern, das lebt, das 30 Jahre das Haus abbezahlt hat, stirbt einer der Partner, dann muss der andere nach den jetzt vorliegenden Plänen möglicherweise eine Hypothek aufnehmen auf sein eigenes Haus, nur um die Erbschaftssteuer für etwas zu bezahlen, was er schon lange miteinander arbeitet und verdient und auch dann abgezahlt hat. Das ist ungerecht. Und deswegen sagen wir an der Stelle, wenn es um Inhalte geht, wird gestritten, nicht einfach nur um des Streites willen, aber an der Stelle, wo es wichtig ist, da sagen wir dann auch ja oder nein, jedenfalls so konsequent, dass es auch spürbar ist.
Wenn Sie die Erbschaftssteuer schon angesprochen haben, denken Sie, dass es da nächste Woche eine Einigung geben wird im Koalitionsausschuss bzw. in den Koalitionsverhandlungen?
Ja, wird schwierig. Wird schwierig, weil wir sind auch ein bisschen enttäuscht über die Verhandlungen bisher. Man hat immer wieder zugesagt, aber man hat es nicht eingehalten. Und nicht nur, dass das nervt und dass das manchmal ein bisschen unfair ist, es ist halt ein sachgerecht. Wir können nur dann zustimmen, wenn es in der Sache richtig ist und nicht nur, weil jetzt irgendein Zeitdruck herrscht.
Sie werden aber von der Schwesterpartei auch so ein bisschen zur Einigung gedrängt.
Mag Sache der CDU sein, zu drängeln. Wir haben beispielsweise berechtigterweise gesagt, wir möchten bei der Pendlerpauschale ein Ergebnis haben. Dort hat man in der CDU gesagt, nö. Ist nicht, geht nicht.
Aber jetzt mit der Retourkutsche.
Das hat nichts mit Retourkutschen zu tun, aber es sind halt sachgerechte Entscheidungen. Wir sind eine eigenständige Partei und wir treffen unsere Entscheidungen nach unserem besten Wissen und Gewissen.
Wenn so etwas passiert wie am 28. September, dann denkt man ja auch viel nach. Was muss sich ändern? Was sollte sich ändern? Was kann man ändern? Jetzt mal über Bayern hinaus betrachtet, muss sich auch am Selbstverständnis der Politiker etwas ändern? Mehr Glaubwürdigkeit, mehr Überzeugungskraft, auch mehr Modernität?
Also bei den Politikern ist das immer so eine Sache. Im Verhältnis Politiker und Journalisten. Man fordert zwar von den Politikern ständig, sie sollen auf der einen Seite sollen sie fähig sein, demokratisch zu regieren, das heißt Kompromisse. Aber wenn sie dann einen Kompromiss machen, werden sie als Weich und Umfaller verspottet. Politikern wird vorgehalten, sie sollen auf der einen Seite, merkt man oft auch im Persönlichen, sie sollen ehrlich und anständig sein, aber den Schwarzbau soll man dann doch irgendwie versuchen zu genehmigen. Es ist gar nicht leicht. Ich will jetzt da nicht ins Jammern verfallen. Meine Frau sagt immer, du magst ja freiwillig, es hat dich keiner gedrängt dazu und keiner gezwungen. Also ich glaube, die Frage Glaubwürdigkeit von Politik hängt auch ein bisschen damit zusammen, ob man am Schluss Lösungen hat. Die Glaubwürdigkeit der Politik wird immer dann diskutiert, wenn die Lösungen nicht sachgerecht sind. Ich glaube, dass wir eine Reihe von Themen haben, zum Beispiel die Finanzkrise, wo sich Politik wirklich einbringen muss, wo sie nicht nur hilflos davor stehen kann. Wir tun das jetzt, glaube ich, in einem ersten Schritt, aber das reicht noch nicht. Also wenn man sieht, wie über Jahre hinweg, ohne jede Aufsicht im internationalen Bereich, eine Handvoll von Personen quasi mit Milliarden jongliert, sie am Schluss versenkt, mit dem Ergebnis, dass die Steuerzahler dann noch zur Rettung der eigenen Einlagen erhöhte vielleicht Steuern zahlen müssten, dann ist das ein unglaublicher Vorgang, der mehr an Aufmerksamkeit bedarf, als jetzt die Frage, ob sich jemand früh in den Spiegel schaut und konsequent
ist. Das scheint mir der Punkt zu sein. Auch zurück, die ja häufig, erstens mal die Möglichkeit haben, da gesetzlich einzugreifen. Und
ich glaube, dass wir für globale Prozesse mehr Politikprozesse brauchen. Wir haben in der Vergangenheit uns zu sehr bei globalen Prozessen auf nationale Regelungen zurückgezogen, mit dem Ergebnis, dass weil nichts zu regeln war, wir dann gesagt haben, dann lasst uns mal entscheiden, wo der Hundeleinezwang ist. Oder lasst uns entscheiden, ob man jetzt im Nebenraum doch noch rauchen darf, im Putzraum oder nicht. So, das ist zwar alles ganz wichtige Fragen, aber die entscheidenden Fragen sind auch für die Menschen, wie sieht es mit Energieversorgung beispielsweise aus? Wie sieht es aus tatsächlich, was passiert jetzt da mit dem Geld? Wo geht das Geld hin? Wer muss dafür bezahlen? Und da, glaube ich, braucht es ein grundsätzliches Umdenken. Das ist für mich Modernisierung. Das heißt übrigens auch für Bürgerliche. Völlig neues Denken von Staat und Freiheit. Wir haben bislang ja immer gesagt, wir wollen einen schwachen Staat haben. Ich glaube, es braucht einen starken Staat, wenn es um solche Grundsatzfragen geht. Es braucht aber einen zurückhaltenden Staat, einen ganz zurückhaltenden, wenn es um die persönlichen Lebensfreiheiten des Menschen geht.
Söder gehört zu der Generation von Politikern, die nicht lange brauchten, die Kinderrassel gegen ein Parteibuch einzutauschen. Albert Schäffer von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wollte uns damit sagen, Sie sind ein Vollblutpolitiker. Wenn jemand so vielleicht fast vollständig in der Politik aufgeht, hat er ein Korrektiv? Und wenn ja, welches? Sind das die Parteifreunde? Sind das die persönlichen Freunde? Ist das vielleicht auch manchmal der Wähler, der deutliche Botschaften aussendet?
Es gibt viele Korrektive. Das erste ist zunächst mal die Familie, die eigene Frau, die einem relativ unverblümt sagt, ob sie das gut oder schlecht findet. Manchmal auch die Kinder übrigens, die einem sagen, also das war jetzt nicht so toll oder so, wenn sie das schon so einordnen können. Aber dann auch ein ganz Umfeld natürlich von Leuten, denen man hört. Ich selber habe mir angewöhnt, über die Jahre schon auch zum Beispiel zu filtern, was selbst Journalisten schreiben. Manchmal ist ja ein wahrer Kern dran, manchmal ist auch ein bisschen boshaft geschrieben, das merkt man
auch. Das war politisch zugespitzt, war vielleicht auch gar nicht so
gemeint. Nein, Herr Schäffer ist ein sehr versierter und kenntnisreicher Kollege von der FAZ. Es gibt auch andere Medien und andere Blätter, die dann auch mal ein bisschen pointierter schreiben. Aber man versucht dann für sich selber so einen Weg zu finden. Wissen Sie, als ich begonnen habe als Generalsekretär, gerade die ersten zwei Jahre zwischen 2003 und 2005, da hat man sehr stark auf professionelle Berater gehört. Also Pressesprecher, Strategen, Öffentlichkeitsarbeiter, da muss man so sitzen und dann muss die einem noch vor der Sendung sagen, die Krawatte muss toll sein, die schnippeln dann sogar dann mit der Schere noch irgendwas weg von der Krawatte, weil sie sagen, es muss super aussehen und so. Ich habe dann nach 2005 so langsam begonnen und auch ab dem Jahr 2007 ganz besonders zu sagen, dass alles, was einem da diese Ratschläge gegeben werden, das ist alles albern. Das ist für künstliche Politikfiguren in Ordnung. Aber letztlich musst du selber mit dir im Reinen sein und musst authentisch sein. Und ich habe das versucht, als zentrales Element für mich zu definieren. Sei authentisch, mach das, wo dein Bauch, also wo mein Bauch sagt. Nicht allein mein Verstand, sondern wo mein Bauch sagt, das ist instinktiv richtig. Dann, glaube ich, liege ich richtig und habe ich auch begonnen, in meiner Partei Themen anzustoßen, grüne Gentechnologie beispielsweise, andere Themen und auch den Kurs meiner Partei ein Stück ändern können, weil ich glaube, dass es auch dem Lebensgefühl der Menschen entspricht.
Dazu gehört ja vielleicht auch, dass man sich ab und zu mal ändert oder Änderungen an sich auch wahrnimmt. Sie galten ja als Generalsekretär, das ist ja kein Wunder in dieser Position, so als Wadelbeißer und Attackenreiter. Jetzt meint man ja, einen Wandlungsprozess bei Ihnen festzustellen. Sie sind in Ihrem Amt als Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten. Sie selbst bezeichnen sich als bayerischer Außenminister, also der bayerische Chefdiplomat. Sind ja auch Fähigkeiten gefragt, integrierender, ausgleichender Art? Sind Sie in einem politischen Reifungsprozess, in einem persönlichen Reifungsprozess?
Das hört sich immer sehr, sehr hochtrabend an, aber ich glaube, Generalsekretär ist eine besondere Funktion, eine einzigartige. Die gibt es ja in jeder Partei nur einmal. Und ich habe diese Funktion sehr klassisch interpretiert, so wie es Edmund Stoiber gemacht hat, so wie es Erwin Huber gemacht hat, wie es Franz Josef Strauß gemacht hat. Der hat es auch sehr pointiert gemacht. Es ist derjenige, der steht vor seinem Parteivorsitzenden, der wagt sich in die Schlacht, der kämpft und muss polarisieren. Und es ist ja auch immer sehr spannend, dass wenn man so ein Amt hat, sehr viele sagen, oh, ist der schlimm. Wenn man das Amt nicht mehr gibt, sehr viele sagen, naja, so schlecht war er gar nicht. Vielleicht hat er uns auch gefehlt. Vielleicht hätte manches an diesem strategisch auch wuchtigen Auftreten an anderer Stelle auch geholfen. Es hat viel mit der Funktion zu tun. Ich bin schon froh, dass man also erstmal die Erfahrungen gemacht hat, aber dass man dann auch andere Aufgaben hat. An anderen Aufgaben muss man natürlich sich anders aufstellen. Und man darf auch nicht vergessen, dass ich Generalsekretär wurde. Das ist jetzt auch schon eine ganze Zeit her, 2003, 5 Jahre. Da waren wir natürlich jünger. Und natürlich ist jedes Jahr, dass man länger lebt, natürlich ein Reifeprozess, ganz normal. Kinder werden größer, Dinge verändern sich und man versucht natürlich auch, sich selber einfach zu entwickeln.
Man hat ja bei Ihnen auch gewisse optische Wandlungen festgestellt, nicht nur was das Lebensalter angeht. Claudia Roth, die Bundesvorsitzende der Grünen, soll ja mal zu Ihnen gesagt haben, Sie sehen ja richtig gut aus, Herr Söder. Sie seien jetzt im Gespräch sehr angenehm und nicht mehr so verbiestert. Das sagt also alles Claudia Roth über Sie. Das ist ja schon fast wie das große Verdienstkreuz mit Sternen.
Ja, jetzt weiß ich nicht. Über das Lob von Claudia muss man mal genau nachdenken. Wobei ich sie auch eigentlich an sich eine sehr nette Person finde, wenn man sich so unterhält. Also, wobei, das wird ja viel hineingeheimt. Schauen Sie, vor einem Dreivierteljahr habe ich festgestellt, dass ich zum Lesen eine Brille brauche. Ja, besser so. Also habe ich das gemacht. Als dann das erste Mal Journalisten während des Plenums im Landtag entdeckt haben, dass ich jetzt eine Unterlage und Brille verwende, hat man gemutmaßt, ob er jetzt, um sich intellektueller zu machen, eine Brille anlegt. Also das ist schon manchmal ziemlich albern, was da hineingeheimst wird. Oder die Frisur hat sich etwas geändert, weil meine Tochter gesagt hat, Papa, du könntest einen anderen Haarschnitt vertragen. Also wie das gemacht, ja. Das wird dann immer hineingeheimst, jetzt haben da schlaue Ratgeber möglicherweise etwas gemacht. Ich finde, man sollte da mehr weniger hinterfragen, sondern die Leute einfach nehmen, wie sie sind. Ich jedenfalls habe mich versucht weiterzuentwickeln. Ich habe auch natürlich versucht, Ratschläge anzunehmen. Übrigens auch Kritik. Weil man muss ja auch eine Szene als Generalsekretär, man ist ja wirklich nicht fehlerfrei. Man macht auch da mal Sachen, die man hinterher sagt, naja, einiges war gut, einiges war sehr gut, einiges war an der Schwelle zum Ordentlichen. Ja? Und diese Weiterentwicklung ist doch ganz normal. Es wäre doch wirklich schlimm, wenn man alles perfekt machen könnte, dann wäre man kein Mensch. Engel oder meine Frau, die sind perfekt, aber sonst würde ich sagen, niemand und ein CSU-Generalsekretär, ein ehemaliger, schon gleich gar nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz normal, dass man sich da verändert.
Man tritt ja Ihnen nicht zu nahe, wenn man behauptet, dass Sie ein Medientalent sind. Sie haben in diesem Beruf ja auch schon gearbeitet als Journalist. Legen Ihrer Meinung nach noch zu viele Politiker zu wenig Wert auf ihre mediale Erscheinung, auf ihren öffentlichen Auftritt?
Ich weiß nicht, ich glaube, die eigentliche Sorge, die ich habe, ist eine andere. Unser ganzes System eigentlich, wie wir Politik seriös repräsentieren, geht eigentlich über eine Gremiendemokratie. Wir haben im Grunde genommen vom Operativen her eine Gremiendemokratie. Und die funktioniert an sich auch. Aber de facto leben wir in einer Mediendemokratie. Das heißt, während Gremien versuchen, Meinung zu bilden, schreiben Journalisten jedem Abgeordneten 30 SMS von Unterschied, was passiert gerade. So. Mit diesen SMS zum Beispiel, also diesen Kurzmeldungen über das Handy oder anderen Dingen, wird dann schon während den Sitzungen Dinge bewegt. Es geht nach draußen, dann wird eine DPA-Meldung hineingereicht und dann wird darüber diskutiert, was bedeutet das jetzt. Also das heißt, es geht jetzt gar nicht um die Frage, wer die schönere Krawatte hat. Das soll sich jeder auch selber aussuchen, das kann der Zuschauer entscheiden. Sondern das ist für mich die eigentliche Herausforderung auf Dauer. Bei den Amerikanern ist es leicht. Die sind von vornherein nur alles auf Medien abgestellt. Das ist mit sich im Einklang. Führt aber meistens dazu, dass die Menschen gar nicht mehr so teilnehmen. Schauen Sie, wir haben zum Beispiel jetzt im Landtagswahlkampf tolle Veranstaltungen gehabt. Wir haben volle Zelte gehabt, Bierzelte gehabt, wir haben tolle Veranstaltungen. Wir haben am Anfang gar nicht so richtig gespürt, was da stattfindet, weil ein Großteil der Menschen sich nicht mehr über klassische Veranstaltungen informiert, sondern die gucken Fernsehen, vor allem das Fernsehen ist da das zentrale Medium, gewinnen einen Eindruck und vielleicht, wenn man Glück hat, geben sie hin zum Abstellen.
Die Mediendemokratie, die schreitet ja fort. Jetzt zieht eigentlich auch immer mehr der Boulevard in die Politik ein. Viele beklagen das, weil sie sagen, darunter leidet die Seriosität von Politik. Aber mehr Emotionalität hilft ja möglicherweise auch den Politikern. Zum Beispiel schadet es ja nicht, auch menschlich rüberzukommen.
Zwischen Boulevard und Menschlichkeit ist ein großer Unterschied.
Also Boulevard ist das Mittel, um das...
Ja, wenn man den alten Boulevard nimmt, heißt ja das Gehen und zu schauen und das ist etwas, was schon begaffen. Ja. Also, wobei ich jetzt den Boulevard schon sehr verurteile, weil ich selber sehr gern die Bildzeitung oder die Abendzeitung oder ähnliche Blätter lese, weil man da auch sehr viel mitbekommt, was die Leute sich wünschen und denken und sind zum Teil journalistisch klasse gemacht. Aber also, dass ein Politiker menschlich sein muss, ist ja logisch. Das hat was mit dieser Authentizität zu tun. Also, wenn Sie jetzt versuchen, menschlich zu wirken, durch 10 Home-Stories, das, glaube ich, funktioniert nicht so richtig. Die Leute spüren einmal, ob das ein bisschen aufgesetzt ist. Meint ihr das jetzt ehrlich? Oder ob sie beispielsweise einfach auch manche Dinge auch ehrlich sagen. Wie jetzt ich vorhin einfach gesagt habe, naja, manche Sachen waren früher vielleicht nicht perfekt, aber ich stehe dazu und versuche mich dann weiterzuentwickeln und so bin ich halt und muss mich deswegen auch nicht verbiegen zum Beispiel. Das finde ich besser, das ist dann auch menschlich, aber man muss jetzt da nicht irgendwelche Fotos in Latex oder sowas machen, um jetzt dann irgendwie lustig zu wirken. Ich glaube, da ist dann die Grenze sehr schnell überschritten und führt am Ende auch dazu, dass nicht nur die Seriosität leidet, sondern auch, wenn man ganz ehrlich ist, derjenige, der Politik macht, auch nicht mehr ernst genommen wird.
Gehen wir nochmal zur Sachpolitik zurück. Wird jetzt aus aktuellem Anlass oder werden sich jetzt aus aktuellem Anlass die Gewichte in der CSU so mehr Richtung Landespolitik verschieben, dass man sich doch mehr auf Bayern konzentriert? Also Sie haben, sind ja auch eine Partei mit bundespolitischem Anspruch.
Ja, nein, wir haben immer uns breit aufgestellt, immer auf den drei Säulen sozusagen. Die Landespolitik, kraftvolle Landespolitik in Bayern, Vertretung Bayerns im Bund, aber natürlich auch in Europa. Und dadurch, dass wir Europawahl und Bundestagswahl im nächsten Jahr, müssen wir uns natürlich auch ganz bewusst in dieser Frage aufstellen. Deswegen haben wir im Übrigen auch diese Personalentscheidung als strategische Frage begriffen. Es ging gar nicht jetzt um die Frage, ist jetzt der Horst sympathischer als Joachim Herrmann oder Thomas Goppel oder wer ist jetzt möglicherweise als Einzelperson der bessere Redner, sondern es ging auch bewusst um eine strategische Weichenstellung. Und wir haben gesagt, in dieser Aufstellung, die es jetzt geht, mit einem Ergebnis in München, das uns zwingt, Kräfte zu konsolidieren und zu konzentrieren, aber gleichzeitig in einer großen Koalition in Berlin aufzutreten, macht es mehr Sinn, anstatt Reibungsverlusten zwischen zwei Personen in jeweiligen Koalitionen zu haben, eine Person zu haben, die stark und kraftvoll aus München heraus sich auch in die große Koalition bringt.
Aber gerade dieser Wechsel eines ausgewiesenen Bundespolitikers, der das ja immer war, wenn ich das richtig im Kopf habe, Horst Seehofer nach München, hat man ja auch geschlossen, naja, die CSU konzentriert sich doch jetzt auf Bayern.
Jeder bayerische Ministerpräsident, übrigens auch jeder starke bayerische Minister, muss bundesweit agieren, denn es ist immer die Aufgabe gewesen. Die Aufgabe, ein bayerischer Minister beispielsweise, der nicht ein entsprechendes Pendant gegenüber einem Bundesminister ist, der muss noch an sich arbeiten, weil es schon wichtig ist zu sagen, auch im Streit beispielsweise, er muss satisfaktionsfähig sein, denn Bayern spielt für konservative Länder und hat immer eine gewisse Rolle gespielt. Der Süden ist der kraftvolle bürgerliche Block in Deutschland, also ist ja ganz logisch, auch die Bundestagswahl kann nur annähernd gewonnen werden, wenn aus dem Süden, aus Baden-Württemberg und aus Bayern eine entsprechend kräftige Stimmenzahl bürgerlicher Wähler kommt. Also insofern ist da auch ein gewisser Anspruch dahinter, den jeder erfüllen muss.
Sie haben schon gerade die wichtigen Wahlen angesprochen im nächsten Jahr, Europawahl, Bundestagswahl, da geht es ums Ganze für die CSU. Wenn man erfolgreich sein will, dann muss man sich auch profilieren. Profilieren auch mal gegen Berlin, gegen die Große Koalition, möglicherweise auch gegen die Kanzlerin.
Also ich halte mal von diesen persönlichen Raufereien weniger. Ich glaube, dass die Menschen das eher nervt. Aber in der Sache muss man schon diskutieren. Wir haben natürlich in dieser großen Koalition viel bewegt. Wir haben auch viel erlitten. Wir haben manches vorangebracht und manches ist stehen geblieben. Vor allem seit dem 16. Juni letzten Jahres, seitdem sich die Neue Linke gegründet hat. Seit diese Linkspartei da ist, hier nichts anderes als die alten Genossen sind, aus Ost und aus West. Seit der Zeit befindet sich die SPD in einem Zustand der inhaltlichen Lähmung. Und wenn man ehrlich ist, jetzt haben sie Steinmeier und Müntefering genommen, die zwei Personen kämpfen ja mit demselben Problem. Frau Ypsilanti marschiert ungehindert in Rot-Rot. Grün weiter. Frau Schwan kandidiert mit voller Freude, Lebensfreude, die ich hier persönlich sehr gerne übrigens. Ist bestimmt eine nette Frau, ich kenne sie nicht, aber macht ja einen unheimlich quirligen Eindruck und zählt auch sehr viel und ist sehr lustig und so. Aber das ist ja gar nicht die Frage, ob jemand interessant ist als Person, sondern bei der Bundespräsidentenwahl geht es um eine Architekturfrage, um eine strategische Entscheidung, wie in Deutschland die Zukunft parteipolitisch aussieht. Und die kann nur funktionieren für Frau Schwan, wenn sie die Stimme der SPD bekommt, die kriegt sie. Die Stimme der Grünen kriegt sie vielleicht auch, aber dann ist Schluss. Das heißt, sie muss, um gewinnen zu können, um glaubhaft antreten zu können, auch mit den Stimmen der Linksparteien. Und das bedeutet nichts anderes als einen linken Block für Deutschland. Und es bedeutet auch für die Bundestagswahl klare Option Rot-Rot-Grün. Und die Herausforderung, die bleibt. Und deswegen glaube ich persönlich, dass die Frage, ob wir uns jetzt dann auch noch personell streiten in der Union, in Deutschland, eigentlich hinter dem zurückstehen sollte, dass wir am Schluss kraftvoll gemeinsam gegenüber dieser linken Herausforderung auftreten.
Wenn man die Diskussion in Ihrer Partei beobachtet, dann hat man das Gefühl, fast alle Hoffnungen in der CSU auf Besserung, die projizieren sich jetzt auf den neuen Parteichef, auf Horst Seehofer. Ist das nicht etwas viel für einen Einzigen?
Ich fand das sehr sympathisch, wie er gesagt hat. Also er spürt quasi diese Projektion, von der Sie sprechen und auch die Sorgen, die die Menschen haben und die Erwartungen und Hoffnungen. Und deswegen hat er gesagt, er hat ein bisschen Bammel, so hat er das genannt, vor dieser Aufgabe.
Er wirkt ja auch nicht sehr froh in dieser Woche.
Ja, ich glaube schon, dass er froh ist. Denn wenn man solche Ämter und Herausforderungen angetragen bekommt, auch mit überzeugenden Mehrheiten, dann ist auf der einen Seite natürlich schon Freude da, aber natürlich auch die Verantwortung. Es wird aber so sein, dass er es allein ja nicht schaffen kann. Es war übrigens immer auch schon so, auch zu Zeiten von Strauß oder von Stoiber, dass immer starke Kabinette, starke Mannschaftsgeist. Wissen Sie, das ist ja wie bei einer Fußballtruppe, ja. Ein Weltmeisterschaftsmannschaft, eine Europameisterschaft hat eine Achse, aber sie braucht viele Spieler, um erfolgreich zu sein. Und es ist an jedem Einzelnen von uns, ihm dabei zu helfen, diese Aufgabe zu meistern.
Soweit Markus Söder im Phoenix-Dialog. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.